Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Heute zur 118. Folge begrüße ich Sie. Wir haben herrliches Wetter. Ich hoffe, Sie auch. Und wir haben eine ganze Menge neue, interessante Sachen zu berichten.
Es ist immer erstaunlich, wie viel Neues es doch in dieser Welt gibt.
Und wenn man sich überlegt, was so alles geschieht in unseren Autos, welche Sensoren da eingebaut werden, die mehr oder weniger gut funktionieren, da sieht man, dass die Entwicklung doch rasant weitergeht. Dennoch ist es für mich absolut unverständlich, dass LKWs, die mehrere hunderttausend Euro kosten, heute noch nicht automatisch bremsen, wenn der Fahrer einschläft, nicht aufpasst und dass es fürchterliche Unfälle gibt, wenn die hinten auf den Stau drauf knallen.
Es gibt alles sowas, gibt es bereits, aber es ist natürlich nicht in jedem Fahrzeug drin.
Aber der Preis dafür, der ist im Verhältnis zum LKW durchaus machbar, das ist gar kein Problem. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema.
Ja, und zwar werden wir mit dem Rolf-Dieter Klein über unsere DVD reden, die ja nicht auf Linux-Systemen gelaufen ist.
Nicht auf älteren Windows-Systemen.
War mein Fehler gewesen, weil ich mit dem UDF 1.01 von Vista das Ganze gebrannt habe. Ich werde allerdings im nächsten Jahr, wird diese CD dann diese DVD dann überall
fertig sein?
Nein, überall laufen können.
Das ist also ein Ding. Ich dachte schon dieses Jahr.
Ein Ding für die Zukunft. Ich war der Zeit weit voraus.
Und indem du Fehler gemacht hast. Gut, ja, na gut, wenn du das willst. Ja, es ist also fast eine Neverending Story. Und der Rolf-Dieter Klein wird uns dann eine ganze Menge dazu erzählen, welche Probleme im Nachhinein aufgetreten sind. Wenn man eine solche eierlegende Wollmilchsau produziert, die auf allen Plattformen und noch auf Standalone-Playern laufen soll, das ist nicht so einfach. Und es gab eine ganze Menge Diskussion im Forum. Viele haben mitgeholfen. So. Dann begrüßen wir doch mal Herrn Professor Daniel Kremers von der Uni Bonn und Herrn Professor Bodo Rosenthal von der Uni Saarbrücken.
Rosenhahn. Und wir haben jetzt eine Neuheit. Wir schalten jetzt nach Dachstuhl und wir werden das jetzt in Studioqualität machen können. Denn die haben jetzt auch so ein sogenanntes Anschaltgerät. Und da können wir ISDN können wir zum Studio machen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Beide Professoren.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich wünsche Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag.
Gut, das klappt ja schon. Ihr müsst das Mikrofon noch hin und her geben, ne? Da kann man noch keinen Mixer, haben wir da noch nicht eingebaut. Gut, jetzt geht's darum, es ist ein toller Name, dieses Seminar in Dachstuhl. Statistical and Geometrical Approaches to Visual Motion Analysis. Was heißt das auf Deutsch?
Auf Deutsch könnte man sagen, statistische und geometrische Ansätze zur Bewegungsanalyse.
Bewegungsanalyse, geht es dabei um Autos, um sowas?
Es geht um eigentlich erstmal eine Grundlagenfrage, nämlich dass man Videos hat, die irgendwas zeigen und dass man gerne die Bewegung, die an jedem Punkt stattfindet, wo sich Strukturen hinbewegen, nicht nur schätzen will, sondern auch darüber hinaus noch analysieren will. Und Sie haben schon völlig recht, dass der Verkehrsbereich ist ein Bereich, wo man derartige Verfahren in der Tat einsetzen kann.
Aber das ist ja relativ schwierig auch zu verstehen, denn auf der Autobahn relativ schnell fahre, dann bewegt sich das Bild ja erstmal, ohne dass die Inhalte sich schon bewegen. Und wenn jetzt zusätzlich noch Bildinhalte sich anders bewegen und das mehrere Objekte sind, das ist doch eine ganz schöne Nuss zu knacken, oder?
Ja, genau. Man muss also mit verschiedenen Objekten umgehen. Man muss mit verschiedenen Arten an Unsicherheiten umgehen. Man kann sich vorstellen, es fängt plötzlich an zu regnen und wir haben Regentropfen auf der Windschutzscheibe oder auf der Kameralinse. Wir haben Nebel, wir haben strahlenden Sonnenschein. Und zwischen all diesen äußeren Einflüssen wollen wir dann auch noch Personen finden oder Informationen über Autos, die neben uns herfahren und vor uns herfahren. Das ist schon eine Herausforderung, die uns noch viele, viele Jahre beschäftigen wird.
Das war jetzt Professor Bodo Rosenthal und die andere Stimme, das ist
Rosenhahn.
Hier steht es falsch drin. Hier. Und die andere Stimme gehört zu Professor Daniel Kremers, damit Sie das zu Hause unterscheiden können. Wie weit sind wir denn da jetzt? Was ist der State of the Art? Es gibt ja Autos, die fahren schon so ein bisschen automatisch.
Ja, also ich bin Daniel Kremers, ja. Professor Daniel Kremers von Bonn. Es gibt, wie Sie haben das völlig richtig gesagt, es gibt Systeme, die schon im Einsatz sind, die auch schon zu Hunderten verkauft werden, in erster Linie in Lastwagen, zum Beispiel sogenannte Lane Departure Warning Systeme, die mir als Fahrer eine Warnung abgeben, wenn ich die Spur verlasse. Wenn ich also versehentlich, zum Beispiel wenn ich einschlafe am Steuer, dann rechts raus über die Fahrspur fahre, dann fängt im Zweifelsfall das System an zu piepsen oder das Lenkrad fängt an zu vibrieren, um mir solche Warnungen zu vermitteln, sodass ich vielleicht dann korrigierend eingreifen kann.
Ich kenne mindestens zwei Pkw-Hersteller, die so etwas auch schon serienmäßig anbieten für ihre Fahrzeuge. Allerdings, ich möchte meine Eingangsfrage gleich nochmal hier wiederholen. Ist es so schwierig, einen LKW zum Halten zu bekommen, wenn vor ihm irgendetwas stoppt oder einen Mindestabstand, der ja 80 Meter betragen soll, technisch zu erzwingen? Diese Systeme, meines Wissens, sind die doch einsatzbereit.
Diese Systeme sind auf jeden Fall schon einsatzbereit. Und es gibt auch Assistenzsysteme, da haben Sie völlig recht, die den Abstand zu anderen Fahrzeugen messen, die vor einem herfahren, die das Ganze abgleichen mit der Eigengeschwindigkeit, um zum Beispiel einen gewissen Mindestabstand nicht zu überschreiten oder zu unterschreiten. Und letztendlich läuft dann doch häufig darauf hinaus, dass viele ältere LKW-Modelle bei uns im Straßenverkehr im Einsatz sind und dass es dann eine Frage des Geldes ist, dass solche Systeme auch wirklich verwendet werden. Und ich denke, da muss auch die Politik und die Wirtschaft einfach hinterher sein, solche Systeme, die eigentlich gar nicht so viel kosten, letztendlich einbauen zu lassen bei großen LKW-Firmen.
Ja, nach meinem Wissen liegt dieser Preis zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Und das ist bei der Anschaffung eines neuen LKWs eigentlich überhaupt keine Summe. Und da sollte die Politik wirklich sagen, Kinder, neue nur noch mit Assistenzsystemen.
Das ist richtig. Man muss aber sagen, dass es natürlich auch Fragestellungen gibt, die noch etwas schwieriger sind, wenn es nicht nur darum geht, Abstand zum vorfahrenden Auto zu halten, sondern stellen Sie sich vor, es kommt ein kleines Kind in die Fahrbahn reingerannt. Das sind sehr dynamische Prozesse, wo man auch bei größeren Entfernungen frühzeitig reagieren, frühzeitig erkennen müsste, hier ist ein Hindernis, hier ist ein Kind, Vorsicht, bremsen.
Wie weit kann man eigentlich mit der Technik heute schauen? Also ich habe hier mit dem Kollegen Rudolf eine Fahrt gemacht in so einem Mercedes-Auto, wo so ein Fahrerassistenzsystem drin war. Da stellt man ein, ich will 180 auf der Autobahn fahren und dann will das Auto 180 auf der Autobahn fahren. Guckt, ob da links frei ist, ob es vorbei kann. Und es kann aber nicht weit genug gucken, weil vielleicht 300 Meter oder 150 Meter, ich weiß nicht, wie weit die gucken können. Und da würde ein menschlicher Fahrer weit, weit vorher bereits vom Gas runtergehen, weil er das die Gefahr sieht in der Ferne. Aber die Radarsensoren, die können noch nicht so weit. Wie weit können die denn gucken?
Zuverlässige Sensoren können so um die 50 bis 80 Meter gucken, je nachdem, was für Wetterverhältnisse man hat in der Umgebung oder auch letztendlich, wie stark die Luftverschmutzung ist. Man muss aber auch bedenken bei solchen Sachen, dass es nur um ein Assistenzsystem sich handelt. Das heißt, die Eigenverantwortung liegt immer noch beim Fahrer selber. Und es kann höchstens eine unterstützende Funktion geben, die wirklich im Zweifelsfall und erst in äußersten Notsituationen anfängt, einzugreifen oder Signale zu geben, um ein Eingreifen des Fahrers zu ermöglichen. Ein System, welches vollautomatisch fährt, ist im Augenblick juristisch undenkbar. Man kann, was sich alle wünschen, ist sowas wie einen roten Knopf, auf dem drauf steht, ich möchte nach Hause fahren, da drückt man drauf und dann fährt das Auto nach Hause. Aber dieses wird in vielen, vielen Jahren nicht zugelassen werden.
Ja, man hat auch schon an das Kolonnenfahren gedacht, was ja heute technisch wahrscheinlich schon möglich wäre. Dass ein Auto sich einreiht, das 80 Kilometer pro Stunde und dass man sich hinter den einen dahinter hängt und einfach so fährt, wie der fährt. Ist denn davon zu reden? Dieses Kolonnenfahren? Und dann eben einschlafen in Köln, sich dranhängen, ich will nach München und dann lege ich mich schlafen.
Da muss man sich ja darauf verlassen können, dass der vorne herfährt, auch nach München fahren möchte und nicht irgendwie mal eben im Wuppertal abbiegt oder so.
Ja. Sonst sind sie abends in Wuppertal, was auch schön ist.
Aber jetzt mal ganz kurz zurück nach Dagstuhl, das sind ja die tollen Seminare, die dort stattfinden. Wie viele Leute sind denn heute da zu diesem Statistical and Geometrical Approaches? International besetzt wahrscheinlich wieder. Und was bringen denn die anderen Kollegen aus den anderen Ländern so mit?
Ja, Sie haben es richtig gesagt, wir haben ein relativ großes Publikum. Uns ist es gelungen, hier 60 Leute aus aller Herren Länder hier nach Tagstuhl zu holen. Und es ist einfach so, dass die Expertise genau in diesem Forschungsbereich heutzutage weltweit verteilt ist, in den USA, in England, in Frankreich, in Israel und in vielen anderen Ländern, auch in Italien. Und da geht es natürlich darum, dass wir diese Experten weltweit hier zusammenholen, um zu gucken, was ist der aktuelle Stand der Wissenschaft und wie können wir den weiterbringen.
Glauben Sie, dass es denkbar ist, in absehbarer Zeit ein System oder eine Gruppe von Systemen zu schaffen, die vergleichbar zu einem Menschen in der Lage ist, sich in der Umwelt zu orientieren, zurechtzufinden und auch zu reagieren bei unerwarteten Vorfällen?
Ja, ich glaube, langfristig wird das möglich sein. Auf welcher Zeitskala genau, ist schwer zu sagen. Das ist aber in der Tat das Langfristige oder eines der zentralen Ziele der Bildverarbeitung ist, langfristig der Maschine die Möglichkeiten zu bieten, Bilder so zu analysieren und zu verstehen, wie der Mensch das macht. Und das wird aber noch viele Jahre dauern, bis das funktioniert. Und da stehen wir heute, würde ich sagen, doch noch in den Kinderschuhen.
Woran liegt's denn? Was fehlt Ihnen denn? Die Computer sind doch schnell geworden. Die Algorithmen, sind die schon da dafür? Oder wo hapert es?
Es stimmt schon, die Computer sind sehr schnell geworden und die können sehr viele Berechnungen auch parallel erstaunlich gut durchführen. Man kennt ja die Leistungsdaten von Grafikkarten zum Beispiel. Aber eine ganz wesentliche Sache, die fehlt, sind kognitive Fähigkeiten, wie wir Menschen es haben. Wir haben ein Gehirn, wir sind in der Lage, Prozesse zu strukturieren, zu organisieren und daraus zu lernen und irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen, vielleicht sogar Vorhersagen zu machen aus irgendwelchen Ereignissen, die wir bereits mal erlebt haben und in ähnlicher Form wiedererleben. Und solche kognitiven Fähigkeiten, die uns Menschen zu Menschen machen, einer Maschine beizubringen, die eigentlich nur aus einer Reihe an logischen Schaltungen besteht, das ist die große Herausforderung.
Ja, das ist ja ganz erstaunlich. Manchmal, da fährt ein Auto mit relativ hoher Geschwindigkeit an einem vorbei und dann macht man einen kleinen Blick da rein und sieht da plötzlich jemanden, den man vielleicht vor 30 Jahren zum letzten Mal gesehen hat und hat ihn sofort erkannt.
Ja.
Das ist ja irre, obwohl das Gehirn sehr langsam ist.
Richtig. Also das ist in der Tat die Schwierigkeit. Viele Leute machen sich das nicht so klar. Man ist heutzutage beeindruckt, wenn man hört, dass ein Computer Schach spielen kann. Vor wenigen Jahren sind die Weltmeister dann geschlagen worden von schachspielenden Computern. Der Unterschied ist aber, Schachspielen basiert auf einem System von relativ wenigen Regeln und eine Maschine kann sehr leicht wenige Regeln anwenden und gucken, was ist die beste Strategie.
Naja, es sind doch immerhin Milliarden Möglichkeiten.
Ja, das stimmt, aber die Anzahl der möglichen Zustände ist immer noch relativ begrenzt, relativ im Vergleich zu dem, was passiert, wenn wir in die Welt schauen. Wenn wir rausschauen, wie Sie sagen, in die Welt, wir sehen Menschen, wir sehen Gesichter, was aber eigentlich auf unserer Retina, auf dem Auge ankommt, sind nur farbige Punkte. Und die zentrale Frage, und da gibt es einfach keine Regel, kein Rezept, ist, wie kommt man eigentlich von einer Menge von farbigen Punkten zu Begriffen wie Gegenständen, Stühlen, Tischen, Menschen, Häusern, Autos. Und da schwingt einfach wahnsinnig viel Weltwissen mit, dass wir als Menschen einfach die Welt, in der wir leben, kennen und von klein auf kennengelernt haben. Und dieses Wissen fließt natürlich in die Prozesse ein. Das heißt, langfristig müssen auch Computer eine Art von Weltwissen ansammeln, damit die Bildverarbeitung so langfristig funktionieren kann, wie sie beim Menschen funktioniert.
Müssen Sie Speicher haben, wo dieses Weltwissen drin ist, was man dann vergleicht mit den aktuellen Eindrücken? Oder wie gehen Sie dabei vor? Denn wir wissen ja, dass es beim Menschen so ist, diese farbigen Punkte, die wir sehen, dass die schon vorverarbeitet werden, bevor sie dann letztendlich im Gehirn unsere Bewusstsein erreichen. Wie tun Sie das? Wie macht es Ihre Software?
Das ist eine gute Frage. Man kann nicht die ganze Menge der Punkte irgendwie verarbeiten. Man muss anfangen, die Punkte irgendwie zu clustern, in irgendeiner Form zu repräsentieren und letztendlich auch zu abstrahieren, zum Beispiel zu Regionen, die uns interessieren oder zu irgendwelchen Abgrenzungen zu anderen Strukturen, Strukturen, die miteinander interagieren. Und dieser Übergang von dieser großen Pixel- und Punktemenge zu einer abstrakteren Repräsentationsform, das ist eine der großen Fragen, die letztendlich ganz massiv in den Design von Algorithmen eingreift.
Wo ist das Problem? Ist die Software oder sind Ihre Algorithmen noch nicht so weit, dass sie es können, oder ist es die Langsamkeit der schnellen Rechner, die wir heute haben?
Ich glaube, es hängt nicht an den Rechenleistungen und an der Hardware. Die Rechner sind sehr schnell, die werden auch immer schneller. Die Hardware, die Speicherplatzmöglichkeiten sind auch heutzutage enorm und ich würde sagen, für vieles hinreichend. Die große Schwierigkeit ist, dass nicht klar ist, welche die richtigen Algorithmen sind. Das heißt, was eigentlich der Computer mit all seiner Rechenpower tun soll. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, wenn Sie ein Auto haben, was einen leistungsstarken Motor hat, aber Sie haben kein Lenkrad, ja. Dann bringt Ihnen die ganze Rechenpower nichts, weil Sie gar nicht wissen, wo Sie damit hinfahren sollen. Weil Sie das nicht steuern können, weil Sie kein Rezept haben. Wie komme ich denn von diesen farbigen Punkten darauf, dass hier ein Gesicht ist im Bild und vielleicht sogar noch darüber hinaus, dass das mein Vater oder mein Opa oder meine Oma oder so ist.
Und wahrscheinlich muss man dem Computer auch Zeit lassen, damit er genauso lernt, wie wir es lernen müssen. Wir können ja auch mit 2 Jahren noch nichts Richtiges erkennen und noch nichts Richtiges behalten. Wir brauchen da ja mindestens 15 Jahre oder 20 Jahre, um so etwas zu können überhaupt.
Ja, das ist richtig. Wobei Menschen erstaunlich schnell lernen. Das habe ich immer wieder festgestellt bei kleinen Kindern, dass die sehr, sehr schnell lernen, auch generalisieren. Und sie können heute einem kleinen Kind ein Bilderbuch hinlegen und sagen, wo ist der Hase? Und das Kind sagt ihnen, hier ist er. Das ist heutzutage mit Maschinen immer noch schwierig, dem Computer das Bilderbuch hinzulegen und zu sagen, wo ist der Hase?
Meine Herren Professoren, in großer Hochachtung vor dem, was Sie tun und wirklich Bewunderung dafür, muss ich dennoch sagen, mein Urgroßvater, der hatte es schon viel besser als wir heute. Wenn der in der Kneipe war, ist der abends besoffen da rausgekommen, auf den Kutschbock gegangen, hat die Bremse gelöst und hat zu seinem Pferd gesagt, Fritz, nach Hause. Und das hat das alles von allein gemacht. Das wusste wohin, wie schnell. Und am nächsten Morgen konnte die Urgroßmutter ihn dann auf den Kutschbock wecken.
Mit einem PS natürlich.
Mit einem PS und einem kleinen Gehirn mit weniger Leistung als unsere Pentium und sonst was heute.
Das stimmt.
So, ich beneide Sie ein bisschen, dass Sie da so interessant jetzt mit Ihren Kollegen zusammenkommen können. Die Abende in Dachstuhl sind auch immer ganz nett unten.
Ja.
Und da kann man sehr guten Austausch treiben. Und wohnt jemand auf dem Zimmer 104? Das ist nämlich mein Zimmer in Dachstuhl.
Das fragt ja jeden.
Da wohnt sicher jemand. Wir haben nämlich ausgebucht. Ja.
Okay, vielen Dank und noch viel Spaß.
Einen schönen Tag noch.
Wiederschauen.
Also ich schäme mich ja schon ein bisschen, was ich da so blauäugig davon mir gegeben habe, was ich da produziert habe, einfach auf einem Vista-Rechner ein Medium einzulegen und so, und jetzt brenne ich da etwas. Und dann habe ich geguckt, es läuft bei mir. Ja, habe ich gedacht, wunderbar, du hast was gebrannt. Und das war dann die Mutter aller Dinge. Die habe ich weggebracht zum Presswerk und habe gesagt, jetzt macht mal schön.
Ja, ist von der Grundidee ja auch nicht schlecht an sich. So hätte es ja auch sein sollen.
Guten Tag, Rolf-Dieter Klein.
Genau.
Muss ich ja zumindest vorstellen.
Genau, hier aus München, hallo. Ja.
Der RDK, der Rolf-Dieter Klein, ist voll involviert in das Projekt, denn der hat gesagt, ich mache euch dann einmal diese Mutter.
Ja, ja, genau.
Und ich habe ihm dann eine DVD geschickt und jetzt ist er da schon länger dran.
Bereust du es denn schon?
Ja, das ist überraschend. Wir haben jetzt unseren zweiten Beta-Test hinter uns gebracht. Also physikalisch kann man die DVD jetzt auf fast allen Playern lesen.
Fast heißt auch auf dem C64 als Diskette?
Da zählt die Magnetschicht noch, also der arbeite ich im Moment noch. Aber wenn man den weglässt, ist es, die Standalone-Player machen jetzt beim physikalischen Lesen noch Schwierigkeiten. Da gibt es ein paar, da weiß man auch von früher, manche können auch nur Presswerk-DVDs lesen. Aber wir haben einen, der hätte es eigentlich lesen sollen können und es kann daran liegen, dass wir ja eigentlich nur eine PC-Struktur jetzt im Moment auf der DVD haben.
Wo ist denn das große Problem? Wir haben ja einmal das Problem, ach, da steht übrigens 00 bis 100 drauf. Kann man
ja, das gibt dann 101, genau.
Kann man da nicht eine 0 drauf machen? 00 könnte doch manchmal irgendwo aufstoßen.
Oder ja, du kannst sie mitnehmen. Du kannst sie mitnehmen auf das 00.
Und,
mit dem Standalone-Player zum Beispiel.
Ja, genau.
So, und wenn ich 101 Audios da drauf bringen will, dann geht das ja schon mal.
Ja, genau. Also wir haben jetzt, müssen wir uns mal unterscheiden, und beim PC ist ja kein Thema, für den Standalone-Player im Originalmodus, Videomodus, der kann nur 99 Videos abspielen. Und mir geht erstmal nicht, da gibt es natürlich einen kleinen Trick, mehrere Ideen, die da kamen, wie man sowas lösen kann, ist sehr einfach. Ich kann die Audios aneinander hängen, also ich nehme mal 5 Audios, klebe die zu einem großen Monster-Audio und setze dann sogenannte Kapitelmarken. Damit trägt sich das System aus und die Kapitelmarken kann ich wieder anspringen. Also das kann man lösen, ist aber nicht so wirklich schön. Andere Variante hatten auch schon überlegt, wir machen eine Fremdsprache draus. Man kann Deutsch, Englisch, Türkisch, Griechisch.
Aha.
Und die kann ich auswählen und kann damit auch mehrere Audios über ein Video legen.
Also ich wähle Dänisch, ich wähle Dänisch und höre die 17. Folge, oder?
Genau. Das kann man natürlich wieder verstecken.
Gibt's denn da 101 Sprachen?
Nein, nein, auch da gibt's, ich glaube, 15 ist das Limit.
Ah.
Das heißt, da wären wir auch nicht froh, das muss also dann trotzdem eingeteilt werden. Ich würde es mit der Sprache nicht machen, weil es einfach logisch unschön ist. Aber prinzipiell könnte man die Sprachen übers Hauptmenü tatsächlich anspringen. Ich klicke also auf den Button und ich kann dann auch die Sprache im Hintergrund auswählen, also so, dass der User das mit der Sprache gar nicht wirklich mitkriegt. Er sieht es aber vielleicht auf dem Display vom Player und insofern ist es nicht so schön. Wenn man das mit der Sprache macht, das mit den Kapiteln ist, glaube ich, eleganter, wenn man das nimmt. Dann springt er ja nur in eine Folge rein. Mhm. Das betrifft ja dann höchstens 5 Folgen oder sowas, die wir zusammenfassen müssen, dann wird schon gehen.
Also aber die Lösung, die wahre Lösung jetzt, ist ja doch eine andere.
Naja, also wir versuchen es ja immer noch ohne diesen Video DVD 9, das ist ja das Stichwort an der Stelle, weil es würde dann nicht mehr alles draufpassen, wenn man, entweder machen wir eine Video-DVD, die läuft dann wunderbar auf allen Playern und Standalone-Playern und so weiter und verhält sich einfach wie so eine Kaufvideo-DVD.
Rolfi, du hast mich damals erschreckt, muss ich ehrlich sagen. Wir haben da diskutiert drüber.
Ja, genau.
Und ich weiß, dass wir ungefähr ein Gigabyte frei haben.
Nicht mehr. Die habe ich schon verbraucht.
Ah ja, auf der DVD. Und da kommt er an und sagt mir, sollen wir nicht so eine Double-Layer machen?
Genau.
Denn das wird knapp ein Gigabyte. Der Inhalt hat sich überhaupt nicht geändert.
Ja.
Aber das Lesen des Inhalts, Gigabyte war zu wenig. Er wollte dann ein Double-Layer draus machen mit 9 Gigabyte.
Das steht auch schon wieder an inzwischen, wenn ich meine Threads so durchlese. Es ist folgendes Problem. Wir haben die Aufgabenstellung, einmal MP3s drauf zu tun. Die alleine schlucken 3 Giga, so plus minus.
3,2.
Ja, genau. Dann haben wir noch ein Video drauf in MP4.
Das 500 alleine Mega.
Genau, das funktioniert aber als MP4 nicht auf allen Playern. Also habe ich inzwischen ein Xvid-Video und ein MPEG-2-Video noch mit drauf. Damit sind wir bei 4,5 Gigabyte schon mal. So, damit könnte man schon leben. Das ist eine Variante, die testen wir ja im Moment auch aus. Ja. Jetzt kommen nur noch, wenn man die noch erreichen will, die letzten Standalone-Player, die das nicht schlucken, das sind nicht wenig, so dass man sagt, ich schiebe das in meinen normalen Player rein, der nur Videos abspielen kann. Dann brauche ich eine ganz andere Datenstruktur. Dann muss ich das ganze Zeug sozusagen als Video verpacken. Und wenn ich die MP3s aber trotzdem drauflassen will, dann verdoppelt sich ja dadurch der Inhalt, weil ich die MP3s in dem Format nicht verwenden kann, sondern als Dolby Digital mit 2-Kanal kodieren muss. So habe ich es im Moment ausprobiert. Damit kommt man auf eine Datenrate, die einigermaßen geht. Dann müsste ich das so mit Standbildern versehen praktisch. Die Audios mit Standbildern so als Video, als untergeschobene, vertonte Slideshow.
Mhm.
Und das ist der Faktor, der das Ding verdoppelt im Dateninhalt, ohne dass ich mehr Content schaffe eigentlich dadurch. Nur um die Kompatibilität zu erhöhen. Das muss man sich also schon überlegen, ob man das machen wollen. Also die meisten sind jetzt zufrieden. Wir haben natürlich immer noch Standalone-Player, die nicht gehen. Auch bei irgendwelchen Mac-Sachen gibt es noch Schwierigkeiten. Ich denke, das können wir schon lösen. Also mit der DVD 5 müssen wir schon hinkommen, müssen wir mal durchdiskutieren.
Also wenn die ältesten Standalone-Player das vielleicht nicht können, ist es auch nicht der ganz große Beinbruch. Nee,
aber er will so eine eierlegende Wollmilchsau bauen.
Das ist natürlich jetzt der Reiz.
Weltweit der einzige
die
DVD,
kann.
Die alles kann.
Ja, bis auf den C64, da gehen wir nachher nochmal drüber.
Da gibt's übrigens Adapter dafür. Da kannst du mittlerweile auch ein DVD-Laufwerk anschließen.
Ja, in Amiga geht's ja sowieso schon überhaupt. Ja, das ist ja nicht das Thema. Würden wir also auch noch, da würde man dann tatsächlich nochmal von der Standalone-Video-Player-Lösung profitieren, denn sobald so ein Teil, was auch immer für Teil es sein mag, normale, handelsübliche Video-DVDs abspielt, könnte auch unsere DVD abspielen und dann ist egal, welches Betriebssystem da drauf ist. Das ist der einzige wirklich...
Wie wäre es denn mit dem ZX81, den auch noch da rein zu tun?
Wenn er einen Adapter hat, geht das schon.
Gut, also wie sieht es denn im Moment konkret aus?
Ja, bei der DVD 5 tauchen schon noch ein paar Probleme auf. Also Mac und so, das ist aber lösbar. Also wir müssen an dem Java-Player noch rumbauen.
Ist ja eine Kostenfrage, DVD, 5 oder 9.
Macht nicht viel auf, verknüpft mit der Stückzahl sind es 10-20% bei dem Presswerk, was wir im Moment haben. Nicht das Doppelte. Aber ist halt die Frage, ob wir es wollen nachher. Das DVD-9-System ist ja auch nochmal so mit Tücken verbunden in der Herstellung.
Wäre die dann auch voll, die zweite Seite?
Ja, die ist voll.
Können wir keine Werbung mehr drauf machen?
Rasselvoll ist die. Ich bin froh, wenn wir es draufkriegen.
Ach nein, da gibt es jetzt sogar schon eine Dreier-Layer, ja, oder sowas.
Klar, natürlich. Wir können auf DVD 14 oder auf DVD 18 gehen. Dann passt es auf jeden Fall drauf.
Oder auf eine alte Bildplatte vielleicht.
Das ist die Rückseite, ne? Die Rückseite bleibt uns noch. Es gibt ja nicht, neben der Double Layer gibt es ja auch Double-Sided DVDs. Also ich habe sowas noch im Schrank liegen. Wurde auch früher häufiger hergestellt, ist jetzt ein bisschen aus der Mode gekommen. Das Problem ist, die Dinger kann man nicht bedrucken, weil beide Seiten mit Daten bespielt sind. Aber da kann man praktisch das Ganze nochmal verdoppeln insgesamt. Wenn man eine doppelseitige Double Layer nimmt, dann...
Ja gut, dann muss aber auch jeder das Laufwerk dafür haben.
Nein, das geht. Die muss man umdrehen.
Ja, gut. Dann kann ich auch zwei nehmen dafür.
Ja, genau. Das ist genau das. Wir können natürlich auch eine DVD für PCs und eine DVD für Videos machen. Das löst das Problem auch. Also
ganz am Anfang wollte ich ja einfach eine CD machen. Und zwar mit dem 32 Kilobit. Low. Die wäre nämlich genau auf die CD draufgegangen. Kein Player dazu und gar nichts, sondern nur die rohen Files. Wären wir schon fertig gewesen.
Ohne Player und ohne Oberfläche hätte es funktioniert.
Und wunderbar.
Hätte es gesagt.
Genau. Ja, genau.
Nein, ich denke, wir werden mit der DVD 5 schon durchkommen. Jetzt müssen wir halt im Beta-Test ein bisschen gucken, wie die Kompatibilität aussieht. Man sieht ja, dass die Aufgabenstellung ist nicht einfach. Also auch wenn man sagt, wir wollen bei den Standalone-Playern, ist egal, die es können es halt. Und wir wollen aber alle PCs, die so gängig sind, sage ich mal, und alle Macs und alle Linuxe haben, dann muss man schon ein bisschen mehr tun. Das ist im Prinzip ja wie bei Browsern im Internet auch. Das alte Problemchen, dass keine von diesen Dingern die Oberfläche genau gleich zeigt. Und an der Stelle muss man einfach jetzt ansetzen. Wir haben ja praktisch da eine ganz normale HTML-Oberfläche, allerdings in Java verpackt. Und da muss man einfach ein bisschen rumcodieren, noch mit Cascading Style Sheets zum Beispiel, ein bisschen Pixelpositionierung machen. Ich glaube, dann ist okay. Und dann haben wir noch das Player-Problem mit dem VLC-Player. Der ist schon gut, läuft aber auch nicht überall. Bei Windows 98-Usern und ME-Usern müssen wir noch das Unicom-DLL mit drauf tun.
Und 2000 auch, oder?
Und bei 2000 eventuell auch. Das stört dann aber auf jeden Fall nicht mehr. 2000 sollte aber dann schon einfacher gehen. Und das kann man aber noch mit draufpacken, also die DLL, die da noch fehlt. Und bei den Mac-Usern ist es mit den VLC-Playern im Moment ganz ausgespart. Da wird gar nicht gestartet, da kommt nur eine Fehlermeldung. Da müssen wir mal gucken, da sind wir gerade dabei, ob man einen QuickTime-Player sucht und startet oder einen anderen
Äquivalent. Auch mit drauf, alles mit drauf.
Und wir haben ja vor allen Dingen jetzt, da haben wir dann noch den Platz gehabt, die MPEG-2 habe ich ja schon mit drauf. Dann starten wir halt in Gottes Namen, sage ich mal, den MPEG-2-Stream. Der tut's ja auch, der ist gar nicht mal schlecht. Und der läuft wirklich überall nachher ab, dass man den als Default nachher aus der Oberfläche startet. Also ich glaube, jeder kann inzwischen die Dinger aus dem Unterverzeichnis aufrufen und starten. Da sind wir drüber weg.
Ich habe mir nie vorgestellt, dass da so eine Sache wird. Anschließend hast du doch recht auf eine Ehrendoktor oder so irgendwas. Ne?
Ehrenmitgliedschaft.
Ehrenmitgliedschaft, ja.
Das ist eine komische DVD geworden, sage ich mal. Ja. Kein Mensch hat so eine DVD bisher gemacht. Die meisten Spiele laufen ja auf nur einer Plattform, sage ich mal, oder viele Programme. So eine Universalding für drei Plattformen ist schon was Neues.
Also okay, wir sind gut für alles.
Ja, das kriegen wir
der,
schon hin.
Der Anfang war nicht besonders gut, den ich da fabriziert habe.
Ja, aber es hätte auch nicht viel genutzt, wenn es damals mit dem Finalize geklappt hätte.
Ja.
Dann wäre man nur ein kleines Schrittchen weiter. Vielleicht wäre es doch gegangen, aber die ersten hätten dann angefangen beim Player und beim Start und bei Windows 98 und so weiter wäre es auch nicht gegangen.
Also okay.
Insofern,
wann ungefähr können wir in die Pressung gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe ja immer eine zu pressen.
Halbes Jahr oder ein Jahr später? Oder?
Nein.
Mit der 200. Sendung gleichzeitig?
Dann brauchen wir aber die DVD 14, das passt ja wieder nicht drauf.
Okay.
Nein, ich denke, in einer Woche, wir fahren jetzt in dieser Woche die Änderungen noch mit rein, mit dem Java, dann verschicke ich es nochmal am Ende der Woche, wenn es jetzt alles gut geht.
Ja.
Haben wir nächste Woche, Mitte nächster Woche vielleicht schon den ersten Presswerkmaster, wenn da nicht allzu viel passiert. Und dann müssen wir halt gemeinsam entscheiden, wann wir Schluss machen. Weil wir können, glaube ich, ewig weiterentwickeln und es wird immer wieder noch irgendeinen Sonderfall geben.
Ja.
Da machen wir einfach einen Breakpoint und dann schreiben wir es in die Systemvoraussetzungen.
Und in der Zwischenzeit kommt ein neues Computersystem irgendwie und ein neues Operating-System.
Die haben dann Pech
gehabt. Da wollen wir noch BIOS noch dazu machen.
Okay, Wolf-Dieter vor.
Jede Menge Formate, HDM
okay.
Und
ja.
Wir können auch Blu-ray machen, dann haben wir das Problem auch los.
Ah, Blu-ray, nein.
Hör auf. Wolf-Dieter, vorerst mal ganz, ganz herzlichen Dank an dich und auch an die anderen, die da mitgeholfen haben.
Ja klar, das ist ja auch ein Gemeinschaftsprojekt von unserem Forum, muss man ja sagen.
Ja.
Sind ja viele eifrig dabei und ich glaube, das hat sich gelohnt, also einen richtigen Beta-Test zu machen, wo viele dabei sind und mithelfen.
Gut, dass ich vorher so viel falsch gemacht habe, jetzt kann man das nämlich alle gemeinsam richtig machen.
Okay, jetzt genau, können wir auch gemeinsam können wir jetzt auch noch unsere Zuschauer verabschieden. Wir sind nämlich wieder am Ende der Sendung angekommen.
Genau.
Und ich würde sagen, Rolf-Dieter, ich traue dir sicher, wenn du mir versprichst, den Daumen hoch zu tun,
ja, das
zum Ende.
Glatt, ja.
Alles klar, dann Daumen hoch hier. Und?
Ja, aber ich muss ja doch sagen, was ich für ein toller Kerl bin. Ganz allein hab ich das Ding vermasselt.
Ja.
Und jetzt kriegen die das gemeinsam nicht mehr hin.
Und?
Und? Ebüb.
Schönen Tag noch.
Zicke, zacke, Ebüb. Zicke, zacke, hoi, hoi, hoi.
Und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2008.